Guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid alle fit und wach nach der für manche viel zu kurzen Nacht. Gestern durften wir die Hochzeit von Lena und David erleben und mitfeiern. Schön, sie erlebt zu haben, wie sie nach einigen Jahren in derselben Gemeinde sich auf einmal ganz neu im Blick hatten und mehr Vertrauen zueinander aufgebaut haben, bis ihr Vertrauen so sehr gewachsen ist, nun diesen Schritt der Hochzeit zu tun und ein gemeinsames Leben zu führen. Warum sage ich das? Weil es auch in unserem heutigen Text um Vertrauen geht. Jünger Jesu sollten einen Auftrag Jesu erledigen, ohne dafür selber Vorsorge zu treffen. Also eine spannende Sache, für manche unerträglich, da sie eine Sicherheit brauchen, an der sie sich halten können. Andere sind sehr spontan und immer für was Neues offen, sind gespannt, was kommen wird. Ich möchte euch in den Zusammenhang von unserem heutigen Predigttext aus MK 6,7-13 mit hineinnehmen, bevor ich ihn vorlese. Ihr dürft aber gerne schon das Markus-Evangelium aufschlagen. Jesus Christus tritt in Vollmacht auf und predigt Umkehr und Buße, weil das Reich Gottes in ihm nun nahe gekommen ist. Er unterstreicht seine Worte mit Wundern und Dämonenaustreibungen. Die geistliche Elite aus Jerusalem beurteilt ihn und kommt zu dem Schluss, dass er von Satan geleitet wird und nicht von Gott kommen kann. Somit verwerfen sie ihn und wollen ihn sogar töten. Jesus sondert seine Anhänger und Jünger von ihnen ab und wendet sich von nun an dem Volk zu und predigt im Freien, meist am Seeufer vom See Genezareth. Als Gericht spricht er in Gleichnissen, die nicht verstanden wurden, und erklärt sie nur den Seinen. Weitere Wunder bezeugen seine Gottheit, denn nur Gott kann dem Sturm befehlen zu schweigen, dem Satan befehlen Menschen zu verlassen, Krankheiten zu heilen, die kein Arzt heilen kann, oder sogar dem Tod Menschen zu entreißen. Trotz alledem glauben nur wenige, nicht einmal seine Heimatstadt, in der er gelebt hat, nur wenige Menschen dürfen glauben und ihre Knie beugen. Nun wirbt der Sohn Gottes ein weiteres Mal um Israel, damit es Buße tut und umkehrt. Es ist eine Gerichtsbotschaft an die 12 Stämme Israels durch seine 12 Jünger. Sie werden zu 2 und 2 ausgesendet, um diese so wichtige Botschaft an Israel glaubhaft zu machen. Denn nur durch 2er oder 3er Zeugen konnte ein Urteil gefällt werden. Dieses Werben um Israel war Gott so wichtig, bevor er, wenn sie nicht hören werden, diese unnützen Zweige vom heiligen Ölbaum ausreißen wird. Lesen wir unseren heutigen Predigttext aus MK 6,7-13, und er ruft die 12 herbei, und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden, und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nahmen als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht 2 Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird. Von dort geht hinaus und schüttelt den Seite 2 Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Meine Überschrift über die heutige Predigt lautet: Gott beruft zum Dienst, rüstet aus und versorgt, damit sie Vertrauen lernen. 1. Gott beruft zum Dienst. 2. Gott rüstet zum Dienst aus und schenkt alles, was man dazu braucht. 3. Gott will das Vertrauen in ihn dadurch stärken. 1. Gott beruft zum Dienst, und er ruft die 12 herbei. So beginnt unser Text. Nach der Ablehnung der geistlichen Elite und in seiner Heimatstadt Nazareth, ruft er nun seine 12 Jünger zu sich, die er auf dem Berg in Kapitel 3,13 berufen hatte, bei ihm zu sein.
Nach einer Nacht im Gebet mit seinem Vater berief er dort auf dem Berg 12 Jünger, die er wollte, heißt es im Text, und schart sie dann um sich. Sie sollen bei ihm sein und ihn erleben. Sie sollen von ihm lernen, seine Botschaft erfassen, sehen, wie er lebt und wie er handelt. Diese 12 Jünger waren nun eine Zeitlang bei ihm in die Schule gegangen und haben von ihm gelernt. 12 Jünger, keine 8, keine 13, nein, 12 mussten es sein. 12 Jünger wie die 12 Stämme Israels. Ihr Rabbi ruft sie nun herbei. Er gibt ihnen eine Aufgabe. Geht zu zweit und predigt. Gebt meine Botschaft weiter und unterstreicht sie dann mit Zeichen und Wundern. Auch Judas predigte. Auch Judas hatte die Vollmacht bekommen von Jesus. Nach Jesu Ablehnung, die er von der geistlichen Elite aus Jerusalem erfahren hatte, schickt er die 12 Jünger zu den 12 Stämmen Israels. Wie kann ich das sagen? Der Paralleltext aus Matthäus spricht davon. Schlagt mit mir Matthäus 9 auf. Dort steht als erstes im Kapitel 9 in Vers 36 Jesu Motivation, warum er seine Jünger aussendet. Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Von den Führern des Volkes abgelehnt und verfolgt, sah er aber immer noch das Volk, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er war innerlich bewegt, und darum sandte er nun seine Jünger zu ihnen. Wir lesen in Matthäus 10, Vers 5 weiter. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf den Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samaritaner. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Der Auftrag an seine Jünger richtet sich also an das Volk Israel. Auch in der Synagoge von Nazareth sprach er davon. Dort wurde ihm nämlich die Schriftrolle von Jesaja gegeben und er las dann aus Jesaja 61 folgende Verse vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Diese Botschaft sollten sie weitergeben und das zu zweit. Warum zu zweit? In meiner Fußnote meiner Bibel steht für zu zweit ein Paralleltext, Prediger 4, 9 bis 12. Ich lese es euch kurz vor. Ihr kennt die Verse sicher aus mancher Hochzeitspredigt. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Wie gesagt, wir kennen diese Verse aus mancher Hochzeitspredigt. Und das ist auch gut so und richtig. Und auch für die Aussendung von Missionaren oder hier von seinen Jüngern haben dieser Paralleltext seine Berechtigung. Wie schnell kommt man alleine an seine Grenzen? Es ist gut und richtig, nicht als Einzelkämpfer in die Mission zu gehen. Aber ich denke, dass es in der ersten Linie bei der Aussendung von zwei und zwei in unserem Text hier nicht darum ging. Um Recht zu sprechen oder ein Urteil zu fällen, brauchte es im jüdischen Recht immer mindestens zwei Aussagen. Auf Aussage von einem Menschen konnte kein anderer verurteilt werden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. 5. Mose 17, Vers 6. Auf die Aussage von zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden. Wer sterben soll? Es darf auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin nicht getötet werden. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde. Wenn irgendeiner oder wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht, nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. Und auch im Neuen Testament, in der Gemeinde, finden wir dieses Prinzip. Zum Beispiel bei der Gemeindezucht, Matthäus 18, Vers 16. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Oder im Umgang mit Ältesten. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die Jünger sollten also zu zweit losziehen und zu den Stämmen Israels gehen und ihnen diese Botschaft bringen. Aus zweier Zeugen Mund soll sie gehört werden. Somit war es für sie gerichtsfest. Sollten sie diese Botschaft nicht annehmen, obwohl sie von verschiedenen Personen an sie gerichtet war, hatten sie keine Entschuldigung mehr. Diese Aussendung war also ein weiteres Werben Jesu um das Volk Israel, dass das Gericht Gottes sie nicht treffen sollte. Und später dann sendet Jesus 70 andere Jünger aus, die dann auch zu den Nationen und zu den Heiden gehen sollten. Wir können das in Lukas 10, Vers 1 nachlesen. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen sollte. Also, fassen wir nochmal zusammen. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen einen besonderen Auftrag, nochmals als seine Zeugen dem Volk Israel die Heilsbotschaft zu bringen, um sie zur Umkehr zu bewegen. Und aufgrund dieser besonderen Berufung können wir jetzt nun die nachfolgende beschriebene Ausrüstung an Vollmacht oder wie sie zu gehen haben, nicht eins zu eins auf die heutige Mission übertragen. Ich denke, ihr geht da mit mir, wenn wir sagen, nicht jeder Missionar hat heute Vollmacht über unreine Geister. Oder nicht jeder Missionar muss heute mit Sandalen und ohne Wechselkleidung in seinen Dienst ziehen. Ich denke, das müsste klar sein. Seine Jünger sollten so gehen, denn in Israel war es normal, als Wanderer, die unterwegs waren abends, dass sie in ein Haus eingeladen wurden, um ihnen Essen und ein Bett anzubieten. Wir können das zum Beispiel in Richter 19 nachlesen. Allerdings ist es dort ein Negativbeispiel. Aber schauen wir uns jetzt einfach die Ausrüstung an für diesen Auftrag. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Gott rüstet zum Dienst aus und schenkt alles, was man dazu braucht. Und dann heißt es, und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Jesus gab nun seinen 12 Aposteln dieselbe Vollmacht über unreine Geister, über Dämonen, wie sie auch genannt würden, die er hatte. Das heißt für die Dämonen, sie mussten jetzt nicht nur dem Sohn Gottes gehorchen, sondern sie mussten auch den Aposteln gehorchen. Es war ein Zeichen, dass hier ein stärkerer Auftritt als Satan. Nur ein Stärkerer kann den Starken besiegen, binden und berauben. Wie Jesus es selber in Matthäus 12, die Verse 28 und 29 sagt, ich lese es euch kurz vor. Wenn ich, als sagt Jesus, aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken, das heißt also in das Reich Satans, eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Mit dem Austreiben von Dämonen und ihrem Gehorchen wurde klar gezeigt, dass hier nun ein Stärkerer am Werk war. Diese Vollmacht übertrug er nun seinen Aposteln. Ihre Taten sollten ihre Botschaft unterstreichen. Außer der Vollmacht über Dämonen durften sie auch viele Menschen heilen und ihre Not und ihre Gebrechen lindern und so Gutes an ihnen tun, wie wir es im Vers 13 von unserem heutigen Text lesen. Vollmacht über Dämonen und über Krankheiten. So rüstet Jesus seine Jünger für diese Mission aus. Israel, die 12 Stämme, sollten von 12 Aposteln, die zu je 2 und 2 auszogen, nochmals zur Umkehr gebracht werden. Dieses Werben hat schon im Alten Testament begonnen durch die Propheten und mit dem letzten Propheten Johannes dem Täufer gegipfelt, der dann den Messias vorgestellt hat und getauft hat. Als das Lamm Gottes, das die Sünde, die Schuld der Welt trägt. Jesus selber dann unterstreicht dann in seinem öffentlichen Wirken mit Vollmacht, dass er dieser Messias ist, in Predigen, Heilungen, Austreiben des Bösen. Und jetzt, als auch er abgelehnt wird, schickt er seine Apostel. Und wirbt nochmals um sie. Eine weitere Ausrüstung zu diesem Dienst war, dass sie nichts mitnehmen durften. Komische Ausrüstung. Lesen wir Vers 8 und 9. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nahmen. Als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht 2 Unterkleider an. Jesus gebietet ihnen, nichts mitzunehmen als nur einen Stab und Sandalen. Schauen wir uns zuerst an, was sie mitnehmen dürfen. Einen Stab. Ein Stab war damals sehr verbreitet bei Hirten und bei Wanderern. Die Hirten hatten einen Stab und eine Keule, also 2 Sachen. Mit dem Stab konnte man sich selber aufstützen und so über die Herde wachen. Mit der Keule konnten sie die Herde vor Räubern und vor wilden Tieren schützen und verteidigen. Und der Stab, den sie hatten, war meistens oben gebogen oder T-förmig gewachsen, um so auch Schafe einzufangen. Bei einem Wanderer war der Stab da, um sich zu stützen und auf unebenem Gelände sicheren Halt zu bekommen. Aber auch als Verteidigungswaffe vor Räubern, wilden Tieren und vor allem vor umherstreunenden Hunden brauchte man einen Stab, um sie auf Distanz zu halten. Sandalen. Sandalen waren die damaligen Schuhe. Ohne Schuhe war es auf den damaligen Wegen sehr schmerzhaft zu wandern. Sandalen gaben Halt. Schuhe, man ging mit Sandalen auf die Wanderschaft. Kommen wir zu dem, was sie nicht mitnehmen dürfen. Kein Brot. Das heißt, keine Verpflegung, kein Essen für unterwegs, ohne zu wissen, wann bekomme ich wieder etwas zu essen. Keine Tasche. Kein Behältnis, etwas zu verstauen. Man konnte so nichts mitnehmen. Man hatte keinen Vorrat oder konnte auch nichts verstauen, wenn man unterwegs was fand. Keine Münze im Gürtel. Auch kein Geld, um sich dann alles zu kaufen, was man nicht mitschleppen wollte oder konnte. Mit einem dicken Geldbeutel oder einer schicken Kreditkarte kann man auch mit schmalem Gepäck unterwegs sein. Aber nicht einmal das. Keine zwei Unterkleider. Ein zweites Paar Unterkleider war für den Wanderer seine Decke in der Nacht und dann auch zusätzliche Wechselkleidung. Auch das nicht. Und dann noch zwei Befehle für die Begegnungen, die sie haben werden, Verse 10 und 11. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen wird, von wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Man sollte also dort bleiben, wo man aufgenommen wird. Auf diese Menschen eingehen, die gastfreundlich zu ihnen waren, die gehörte Botschaft nicht abgelehnt haben und die Jünger aufgenommen haben. Dort bleiben und ihnen zum Segen werden. Aber dann auch gehen, wo man abgelehnt wird. Ablehnung akzeptieren. Zu verstehen, dass der gute Same nicht nur auf guten, vorbereiteten Boden fällt. Da, wo die gute Nachricht, der Messias ist gekommen, nicht angenommen wird, obwohl dies durch zweier Zeugen Mund bezeugt wurde, dann auch zu gehen. Aber nicht nur zu gehen, sondern als Warnung auch noch den Staub von den Füßen abschütteln. Den Staub von den Füßen abschütteln lehnt jede weitere Gemeinschaft mit dem anderen ab. Also jetzt loszuziehen ohne Ausrüstung, ohne zu wissen, wo bekomme ich was zu essen, wo schlafe ich. Dies zu tun war ein Wagnis. Es erforderte Vertrauen in den, der den Auftrag gab. Die Jünger hatten nun Jesus erlebt. Sie waren täglich um ihn, sahen, wie er lebte, wie er in Abhängigkeit von seinem Vater Tag für Tag seinen Auftrag tat. Sie hörten ihn, sahen seine Wunder. Darum gehorchten sie nun auch seinem Gebot. Auf das Gebot Jesu losziehen setzt Glauben voraus, dass er mich versorgt. Zu gehen im Vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche. In der Bergpredigt heißt es in Kapitel 6 in Matthäus, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Anders gesagt, wenn Gott einen Auftrag gibt, versorgt er mit allem, was man braucht. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, dem Lerneffekt dieser Mission Jesu für die Jünger. Gott, dritter Punkt, Gott will das Vertrauen in ihn dadurch stärken. Ich lese euch noch von Markus Kapitel 6, den Vers 30 vor. Da kommen die Apostel zurück von ihrem Auftrag. Und dann heißt es da, die Aposteln versammeln sich zu Jesus und sie berichtet ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Das wird ein Zeugnistag oder ein Zeugnisabend gewesen sein. Was hatten sie alles zu erzählen? In ihrer Abhängigkeit, die sie nun als Jünger geführt haben, durften sie den Herrn erleben, dass er für sie sorgte. Nichts mitnehmen bedeutet, alles von ihm bekommen. Nicht zu wissen, wo ich schlafen kann, wer gibt mir zu essen, bedeutet, er gibt mir zu essen und er gibt mir eine Herberge. Zu erleben, dass er mich versorgt, gerade in solchen Zeiten, in denen ich 100% auf ihn angewiesen bin, das stärkt Glauben. Und manche von uns durften das auch schon erleben und können das bezeugen, dass das die segensreichen Zeiten waren. Ich lerne da dabei mehr und mehr, dass er da ist und mich versorgt. Ich kann darauf bauen, er ist da und er hält, was er verspricht. Mein Glaube darf wachsen dadurch. Aber trotzdem ist das Wichtigste in dieser Lektion, dass er dadurch, dass mein Glaube wächst, geehrt wird. Durch meinen Glauben. Das heißt, sie durften lernen, trotz vermutlicher Unsicherheit und Angst. Lernen, mein Herr ist bei mir. Er trägt und versorgt, dass er da, er ist da, ich bin nicht allein. So ist dieser Auftrag, den Jesus gibt, in zweifacher Weise wichtig. Israel soll nochmal zur Umkehr gerufen werden und seine Jünger dürfen Glauben und Vertrauen lernen. Schritte in ihrem Glauben gehen und mehr zu der Aussage in Hebräer 11, Vers 1 kommen, da, in dem es heißt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit, oder man könnte auch sagen, oder Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Am Schluss möchte ich mit euch noch den Vers 12 anschauen. Und da heißt es einfach, und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Die Apostel gingen, sie vertrauten ihrem Herrn und Meister und durften vieles erleben und lernen. Ihr Hauptauftrag war aber die Predigt, nicht die Dämonenaustreibung und nicht die Heilungen. Predigen, das Evangelium verkündigen, ist die Hauptaufgabe seiner Jünger bis heute. Und was war ihre Botschaft? Und was ist somit auch unsere Botschaft bis heute? Die Zeit ist erfüllt, die Rettung ist nun da, der Sohn Gottes ist gekommen, um aus der Sünde zu befreien. Jeder Mensch ist ein Sünder. Das bedeutet, du und ich sind Sünder. Und Gott bestraft Sünde. Sie kostet das Leben. Sie kostet das ewige Leben. Der Tod, der daraus folgt, bedeutet, getrennt von Gott und seiner Liebe zu sein. Und die Bibel nennt diesen Ort, wo man dann hinkommt, Hölle. Das ist der Ort, an dem man getrennt von Gott seine Schuld büßen muss. Und das in Ewigkeit. Das sind harte Worte, aber auch klare Worte. Wenn ich sie dir heute verschweige, mache ich mich schuldig vor dir. Und so verkündige ich dir aber auch, wie die Jünger damals zu Israel gepredigt haben, Rettung ist möglich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist als Retter auf diese Erde gekommen und hat stellvertretend die Schuld von dir und mir bezahlt. Er hat gelitten und ist gestorben, damit ich dieses Urteil nicht erleiden muss und die Trennung von Gott nicht bestehen bleibt. Ich darf in Ewigkeit bei Gott sein. Darum der Aufruf bis heute, tu Buße und glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, um mit Gott versöhnt zu werden und dem Gericht Gottes zu entgehen. Darum komm und glaube an ihn, dass er alles für dich getan hat. Kehr um. Bekenne ihm deine Schuld, er will sie dir vergeben. Lass ihn Herr und Retter in deinem Leben sein. Und dann lass dich taufen, als Bekenntnis, dass er dein neuer Herr und Retter ist. Wie wirst du dich entscheiden, wenn du diese Worte hörst? Diese Entscheidung stellt die Weichen, wo du die Ewigkeit verbringst. Bis heute ergeht dieser Ruf durch die Welt. Noch ist Gnadenzeit, noch ist Rettung möglich. Die Apostel hatten ihren Dienst und ihre Botschaft an die 12 Stämme. Später dann erweiterte sich ihr Dienst auch auf die ganze Welt. Jünger Jesu haben heute noch dieselbe Botschaft für alle Menschen. Tu Buße, kehr um, lass dich versöhnen mit Gott. Amen.